Wir haben es gut, wir dürfen jetzt eine ganze Zeit weiter über die Einheit mit Christus nachdenken, die wir schon besungen haben. Und dafür kommen wir jetzt zu einem zweiten Teil, zur Frage, was symbolisiert eigentlich die Taufe? Und wer den ersten Teil verpasst hat, kann ihn gerne nachhören. Und so tun wir das in der Abhängigkeit von Gott, der uns sein Wort erleuchtet. Lass uns zusammen beten vor der Predigt. Gott und Vater, wir danken dir für dein Wort, für deinen Sohn. Er ist das Wort in Person. Und all das, was wir hier lesen, was du uns irrtumslos gegeben hast, durch die Schreiber, die Propheten, aber auch bewahrt hast über die Jahrhunderte und hast übersetzen lassen durch treue Menschen. All das kann uns nur widerspiegeln, wer dein Sohn ist. Er ist die volle Offenbarung deiner Herrlichkeit, deines Wesens. Und danke, dass wir das mit dem erneuerten Geist erfassen können, nachdenken können und verstehen können, so wie es uns als Menschen möglich ist. Und doch können wir das nur durch deine Hilfe, durch dein Eingreifen. Bitte gib uns Gnade zum Reden und zum Hören, dass dein Wort das ausführt, wozu du es gesandt hast. Und dass wir uns vor allem deinen Sohn Jesus Christus so kostbar wie nicht zuvor wird und dass du rettest, wer immer verloren ist. Amen. Was symbolisiert die Taufe? Nun, diese Frage, die stellte sich auch ein junger Mann vor einigen Jahren, mehr als 100 Jahren, und zwar Mr. Charles Spurgeon. Von seinem gläubigen Großvater war er als kleines Kind mit Wasser besprengt worden und galt als getauft. Und er glaubte auch daran. Ironischerweise war es ein Lehrer in einer kirchlichen Schule, der den damals 14-jährigen Spurgeon mit der Frage nach seiner Taufe konfrontierte. Und er gab dem Jungen folgende Aufgabe. Und Charles Spurgeon schreibt das in seiner Autobiografie. Und zwar hat er folgende Aufgabe bekommen, Zitat: Nun, Charles, ich gebe es dir für die nächste Woche als Hausaufgabe auf, dass du mir zeigst, dass die Bibel nicht Glaube und Buße als Voraussetzung für die Taufe verlangt. Zitat Ende. Spurgeon war fest überzeugt, dass sein Großvater und auch sein Papa, beides Pastoren, dass die das doch bestimmt richtig getan haben, auch wenn sie nicht in der Kirche von England gedient haben. Und so ging die Woche vorüber und Spurgeon traf seinen Lehrer und gab ihm recht. Nach der Bibel sind Glaube und Buße die Voraussetzungen für die Taufe. Und dann hatte der Lehrer den Jungen genau da, wo er ihn haben wollte. Jetzt konnte dieser Lehrer ihm erklären, dass die Kirche deshalb Taufpaten anerkannte, die versprechen, dem getauften Kind dann nachträglich zum Glauben zu verhelfen. Und somit wäre auch die Taufe von Säuglingen gemäß der Heiligen Schrift. So könnte Spurgeon auch jetzt in der Kirche getauft werden, wenn er Paten hätte, selbst wenn er sich selbst noch nicht sicher war, ob er Christ ist. Aber dann machte dieser Lehrer Bekanntschaft mit der radikalen Aufrichtigkeit von diesem jungen 14-jährigen Spurgeon. Der sagte, Zitat: Oh nein, das erste Mal wurde ich getauft, bevor es hätte geschehen sollen. Das nächste Mal werde ich warten, bis ich dafür bereit bin. Zitat Ende. Und so nahm er sich vor, wenn es Gott gefallen sollte, dass er eines Tages Buße und Glauben habe, sich richtig taufen zu lassen. Obwohl er damals nicht wusste, Spurgeon mit 14 Jahren wusste nicht, ob es irgendeinen anderen Menschen auf der Erde gab, der so dachte wie er. Das war ihm nicht bekannt. Nun, auch darin ist mir Charles Spurgeon ein Vorbild. Selbst als er noch nicht mal seines Heils gewiss war, was für ein Vorbild, dass er von Gottes Wort überführt, Gott treu gehorchen wollte. Auch wenn er nicht mal wusste, wie das zustande kommen sollte, dass ihn jemand als jungen Erwachsenen taufen würde. Gott schenkte Spurgeon die rettende Erkenntnis mit 16 Jahren und die Taufe am 3. Mai 1850. Und Spurgeon sah dieser Taufe entgegen. Er hatte auch einiges an Schwierigkeiten zu überwinden mit seinen Eltern. Die haben das nicht verstanden. Und man liest in seiner Biografie auch Briefwechsel, wie er sehr respektvoll mit seinen Eltern umgeht und ihnen Briefe schreibt und sie einfach bittet, auch dem einzuwilligen, auch wenn sie das vielleicht anders sehen. Er hat dieses Symbol der Taufe geschätzt. Das war für ihn sehr wichtig und so sollte es auch für uns sein. Die Frage aber, warum behandeln wir überhaupt gerade das Thema Taufe? Der Grund ist, dass wir gerade das Evangelium nach Johannes studieren und dort sind wir in Vers 19 angelangt, wo die Handlung im Johannesevangelium jetzt richtig losgeht, und zwar mit Johannes dem Täufer. Aber Johannes den Täufer können wir nicht verstehen, wenn wir nicht seine Taufe verstehen. Und genau diese Taufe, die gibt es nicht mehr, weil Johannes nicht mehr da ist. Aber so wie Johannes bereitete den Weg für den Herrn Jesus, so bereitete die Taufe des Johannes den Weg für die Taufe, die wir heute praktizieren, und zwar die befohlene Taufe von dem Herrn Jesus auf den Namen des dreieinen Gottes. Deshalb behandeln wir also die Frage, was symbolisiert die Taufe? Und das können wir auch mit ganz deutlicher Klarheit beantworten. Sie symbolisiert dreierlei, nämlich erstens die Reinigung von Sünde, zweitens die Bekehrung vom alten Ich und drittens die Vereinigung mit Christus. Und dieser Herr Jesus Christus, der hat die Taufe befohlen. Und bevor ich jetzt nochmal die ersten beiden Punkte wiederhole und wir dann zum dritten Punkt kommen, will ich eins sicherstellen, nämlich dass jeder von uns hier heute Morgen versteht, was der Befehl des Herrn Jesus zur Taufe bedeutet. Und schlag dazu bitte einmal das Ende des Matthäus-Evangeliums auf, Matthäus 28, diese so zentrale Bibelstelle zur Taufe der Jünger Jesu. Wir lesen also Matthäus 28 ab Vers 16. Matthäus 28 ab Vers 16. Dort steht: Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Hier gibt der auferstandene Herr vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern den Befehl für ihre Mission. Und in wenigen Tagen würden genau diese Jünger den Heiligen Geist empfangen und die Gemeinde Jesu, die allererste Gemeinde Jesu sein. Und deswegen gilt dieser Befehl auch uns als Gemeinde Jesu Christi. Dieser Befehl kommt direkt von dem König Jesus, wie wir hier sehen. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. In Vers 19 und 20 gibt es nur ein Hauptverb im griechischen Text. Wir sehen hier im deutschen Text mehrere, die mehrere Befehle, die scheinbar nebeneinander stehen, macht zu Jüngern, tauft, lehrt sie. Im Griechischen gibt es nur ein Hauptverb und das lautet Jünger machen. Dem ist alles untergeordnet. Nun, wessen Jünger sind gemeint? Natürlich Jünger des Herrn Jesus, so wie die 11 Jünger, wie es hier heißt in Vers 16, die 11 Jünger. Was ist ein Jünger? Erinnern wir uns noch mal kurz, was das bedeutet. Ah ja, ein Jünger ist ein Lernender, ein Schüler, der genauso werden will wie sein Lehrer. Und so ist ein Jünger Jesu auch und im Kern ein von Sünde erretteter Mensch. Jüngerschaft ist also nicht ein höheres Level für einen Christen, sondern es ist gleichbedeutend mit der Errettung. Das möchte ich euch zeigen anhand von Matthäus 16. Also wenn wir etwas zurückblättern zu Matthäus Kapitel 16, dort sehen wir, wie der Herr zur Jüngerschaft aufruft. Matthäus 16, Vers 24 bis 25. Dort steht, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Dasselbe hat der Herr Jesus nicht nur seinen Jüngern gesagt, sondern auch der großen Volksmenge in Lukas 14. Also das ist eine Botschaft, nicht die er speziell für seine schon erretteten Jünger sagt, sondern die er allen Menschen sagt, wer auch immer zuhört. Wenn jemand mir nachkommen will. Und dann drückt er aus, was daran hängt, nämlich sein Leben zu gewinnen oder zu verlieren. Und wir kennen diese bekannten Verse auch in, oder diese Worte in Vers 26. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Keiner von uns würde sagen, da geht es darum, ob man jetzt ein besseres oder schlechteres Leben hat, sondern da geht es um wirklich den Unterschied Errettung oder Verlorenheit. Und so ist Jüngerschaft, der Ruf zur Jüngerschaft ist der Ruf zur Errettung. Bist du errettet, dann bist du Jesu Jünger. Und so befiehlt der Herr Jesus, macht jeden Menschen zu meinem Jünger. Das ist das Hauptverb. Und die folgenden Aufforderungen zeigen, wie das geschieht in Matthäus 28. Also, wir könnten sagen, macht zu Jüngern, wie? Indem ihr sie tauft, indem ihr sie belehrt. Die Taufe gehört also untrennbar dazu, ein Jünger Jesu zu sein und damit Jesus nachzufolgen. Hier im Missionsbefehl lernen wir schon drei wichtige Merkmale der Taufe. Die wollen wir uns ansehen. Und zwar erstens, achte darauf, dass die Taufe eine Identifikation ist. Das erkennen wir daran, wenn wir uns fragen, wer soll getauft werden? Nun, hier heißt es, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie, das heißt die Jünger. In anderen Worten, die Taufe macht für alle öffentlich sichtbar, wer ein Jünger Jesu ist. Das bedeutet dieses Wort Identifikation. Nehmen wir mal ein anderes Wort, sich ausweisen. Das kennen wir, wenn man irgendwo hinreist, wo ein Ausweis verlangt ist, dann gibt man seinen Ausweis oder seinen Reisepass, man weist sich aus. Da steht drauf, zu welchem Land man gehört. Und so zeigt auch die Taufe, ich gehöre zu Jesus Christus. Ich gehöre nicht mir, ich bin erkauft und meine Identität ist in Christus. Das drückt die Taufe aus. Und das wird deutlich durch die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist keine bloße Formel, sondern das ist gleichzeitig ein Glaubensbekenntnis. Ein Glaubensbekenntnis. Also wozu bekennt sich der Täufling? Das ist so wunderbar hier ausgedrückt. Er bekennt sich zu dem Glauben an einen Gott. Das erkennen wir daran, dass hier steht, tauft sie auf, wie viele Namen? Den Namen, einen Namen. Und dann folgt aber die Aufzählung von drei Personen. Wie passt das zusammen? Das ist, geht nur bei unserem dreieinen Gott. Nur er kann gleichzeitig eine sein und in drei Personen existieren. Jede der drei Personen ist voll und ganz Gott. Der Vater ist Gott, der Sohn, der ja Mensch wurde und als Mensch kam, starb und auferstand, ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Und so bekenne ich bei der Taufe, dass ich an diesen dreieinen Gott glaube. Und schließlich, drittens, ist die Taufe einfach ein Gehorsamsschritt. Denkt an den Missionsbefehl. Die Taufe ist Teil des Befehls, macht zu Jüngern. Die Apostel, die haben hier die Rolle der Täufer. Sie sollen taufen. Und wenn sie Jesus gehorchen, dann werden sie auch neue Jünger auf den Namen des dreieinen Gottes taufen. Ganz wichtig, das geschieht nicht unter Zwang. Jetzt kommt ein wichtiger Satz. So wie die Entscheidung zur Nachfolge freiwillig ist, so ist auch die Entscheidung zur Taufe freiwillig. Das setzt voraus, dass sich der Täufling auch wirklich taufen lassen will. Also Täufer und Täufling gehorchen damit dem Befehl des Herrn. Und was kommt nach der Taufe? Laut unserem Text, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist wichtig zu verstehen. Also die Taufe gehört dazu. Sie gehört zu dem, was der Herr befohlen hat. Sie ist ein Beispiel davon, was der Herr befohlen hat, zu halten. Und nach der Taufe geht es genauso weiter, nämlich jetzt alles zu halten, was der Herr befohlen hat. Anders gesagt, bevor du dich taufen lässt, musst du unbedingt verstehen, was du da tust. Die Taufe folgt nämlich auf Belehrung. Die Taufe folgt auf Belehrung und wird motiviert durch Gehorsam, nicht durch einen äußeren Zwang. Wir sagen hier nicht in der Gemeinde, hier steht es, lass dich taufen, ob du es verstehst oder nicht. Nein, so nicht. Wer sich taufen lässt, muss zuerst verstehen, was die Taufe bedeutet und er muss selbst getauft werden wollen, als Schritt des Gehorsams gegenüber dem Herrn Jesus Christus. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn da eine Person ist, die bekennt, Christ zu sein und sich nicht taufen lassen will, ja, wie kann ich dann davon ausgehen, dieser Person auch alles Restliche beizubringen, zu halten, was der Herr befohlen hat? Wenn jemand nicht das eine halten will, was der Herr hier befiehlt, wie soll ich dann davon ausgehen, ihm alles halten zu lehren? Also ganz wichtig zu verstehen, was man tut. Wenn jemand versteht, aber nicht will, dann kann man ihm nicht helfen. Wenn jemand aber nicht versteht und deshalb zögert mit der Taufe, ja, dann, natürlich, dann kann man erklären. Und genau deshalb die heutige Predigt. Ich bin heute hier, um zu erklären, was die Taufe symbolisiert. damit wer immer Jünger Jesu ist und nicht getauft ist, das aus willigem, verständigen Gehorsam tut. Beginnen wir erstmal mit dem Wort taufen. Taufen bedeutet eintauchen, untertauchen. Und Jesus gibt diesen Befehl zum Untertauchen vor dem Hintergrund der Taufe des Johannes. Die Jünger des Herrn Jesus, die wurden selbst von Johannes dem Täufer getauft. Das werden wir noch sehen, wie sie Jünger des Johannes waren. Und der Herr Jesus selbst ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und somit meint Jesus hier mit dem Befehl, tauft sie, meint er das Untertauchen ins Wasser. Warum aber befiehlt Jesus diese Taufe? Genau deswegen sind wir hier, um zu sehen, dass diese Taufe ein Symbol ist, so wie der Herr, unser Gott, schon viele Symbole gegeben hat. Lämmer opfern, die Hand auflegen, den Priester salben, Geheilte baden. Was symbolisiert die Taufe? Nun, sie symbolisiert dreierlei. Und dabei gehen wir vom Alten Testament ins Neue Testament und sehen, dass die Taufe, die der Jesus hier befiehlt, dass sie die vorherigen Vorbilder mit vereint. Und hier erinnern wir uns erstens daran, was die Taufe symbolisiert. Erstens die Reinigung von Sünde. Das haben wir letzte Woche gesehen. Wie wird die Taufe im Alten Testament vorbereitet? Durch die vom Gesetz angeordneten Waschungen zur rituellen Reinigung. Haben wir gesehen, wie ein Geheilter sich mehrmals im Wasser gebadet hat, nicht weil das ihn von Sünde oder Unreinheit frei macht, sondern weil das symbolisiert, dass er Reinigung von Sünde braucht, die nur Gott bewirken kann. Und dementsprechend symbolisiert auch die Taufe, die uns der Herr befiehlt, sie symbolisiert, dass ich durch den Glauben frei und rein geworden bin von der Sünde, weil mich Gott gereinigt hat. Christus am Kreuz hat die Übertretung getragen, der Heilige Geist hat mich für immer erneuert und deswegen bin ich jetzt unverdient annehmbar für Gott. Darum geht es. Der Unreine, der war von Gott getrennt, der durfte nicht mal in das Lager kommen. Und so bedeutet diese Reinheit, ich darf Gott nahen. Wunderbares Bild. Zweitens, was symbolisiert die Taufe? Die Bekehrung vom alten Ich. Und diese Bedeutung hat die Taufe von der Taufe durch Johannes geerbt. Wer Buße tun wollte, der ging zu Johannes und ließ sich taufen und drückte damit aus, ich, auch wenn ich ein Jude bin, ich bin Sünder und ich muss mich bekehren. Letztes Mal haben wir uns genauer angesehen, was die Umkehr, also die Bekehrung im Einzelnen bedeutet. Und ich hatte auch gefragt in den Fragen zur Predigt, was ist denn von diesen Elementen der Schlüssel? Und natürlich der Schlüssel für die Buße ist das zuerst Genannte, der Sinneswandel. Es bringt nichts, sein Leben umzukrempeln in eigener Kraft. Man kann auch nicht einfach jetzt sich zwingen, traurig zu sein. Nein, das muss von einem veränderten Sinn kommen, einer veränderten Gesinnung. Und das kann nur Gott bewirken, durch sein Wort. Also, wir haben gesehen, ein Sinneswandel, das ist der Schlüssel für alles. Und daraus folgt dann die Trauer über die Sünde, das Abwenden vom alten Leben und das Anvertrauen Gott gegenüber. Sich ganz Gott anvertrauen. Das also zusammen bedeutet wahre Buße. Und bei den Waschungen zur Reinigung tauchte man sich selbst ein, aber hier zum ersten Mal tritt ein Täufer auf, der also eine andere Person untertaucht. Und so, wie auch bei allen Taufen, nach dem Missionsbefehl des Herrn Jesus. Da ist also, tauft man sich nicht selbst, sondern wird getauft durch einen Jünger Jesu. Und diese Taufe ist nicht weniger als die Taufe des Johannes. Das ist spannend, oder? Also die Taufe des Johannes ist jetzt nicht einfach Vergangenheit, sondern sie lebt weiter in der Taufe, die der Herr befiehlt. Nämlich, sie drückt genauso Buße zu Gott aus und das Verlangen nach Vergebung. Die Taufe, die der Herr befiehlt, ist aber auch mehr als die Taufe des Johannes. Johannes taufte, bevor der Herr am Kreuz hing. Diese Taufe, die der Herr befiehlt, befiehlt er als der Auferstandene. Sie schaut zurück auf das Erlösungswerk und sie geschieht auch auf den Namen einer Person. Johannes hat nicht auf eine Person getauft, sondern auf Buße. Wir taufen auf den Namen des dreieinen Gottes. Was symbolisiert die Taufe? Jetzt kommen wir zum Höhepunkt und zur Quelle von all dem, was wir zuvor gesagt haben. Das war also bisher die Einleitung. Jetzt kommen wir zum Eigentlichen, zur eigentlichen Lektion für heute. Die Frage bleibt nämlich, wie und durch wen geschieht Reinigung von Sünde? Ist ja schön, diese Vorstellung, aber wie geht das überhaupt? Wie kann Gott von Sünde reinigen? Und zweitens, weshalb ist es überhaupt möglich, zu Gott umzukehren, wenn er doch heilig ist und eine Sünde ausreicht, für immer von ihm getrennt zu sein? Wie kann er jetzt überhaupt jemanden annehmen, der umkehrt? Wie geht das? Und dafür ist die Antwort diese wunderbare Wahrheit, die Vereinigung mit Christus. Und das symbolisiert die Taufe, die Vereinigung mit Christus. Was bedeutet Vereinigung? Das sollen alle verstehen, auch die Kinder. Vereinigung bedeutet, wenn aus zwei oder mehreren eins wird. Also aus zwei oder mehreren wird eins. Macht die Wassertaufe dich jetzt eins mit Christus? Nein. Gott ist Geist und Wasser haben wir sogar hier. Wasser ist nicht Geist, Wasser ist H2O, Wasser ist, kann man anfassen, fühlen. Das bewirkt nicht die Einheit mit Christus. Sie symbolisiert, was schon geistlich, also unsichtbar, geschehen ist. Und warum ist das so wichtig, die Vereinigung mit Christus? Wir haben schon zum Anfang des Gottesdienstes von Daniel, Epheser 1, die Verse gehört, wo es immer wieder hieß, in Christus. Und ich zähle in den Briefen des Paulus mehr als 180 Mal die Worte in Christus, im Herrn, in Christus Jesus und in ihm. Das ist die Lieblingsbezeichnung, die Lieblingsbezeichnungen des Apostel Paulus für Christen. Das hat Dieter uns auch schon eingeprägt. Ja, wir werden gar nicht im Neuen Testament so häufig Christen genannt, sondern in Christus. Warum ist das so wichtig? Nun, das möchte ich euch illustrieren. Aus der Kirchengeschichte fangen wir an mit Martin Luther. In seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen schreibt Martin Luther Folgendes: Der Glaube vereinigt auch die Seele mit Christus, wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Aus dieser Ehe folgt, wie Paulus sagt, dass Christus und die Seele ein Leib werden. So werden auch beide Güter eins, Gelingen und Unglück und alle Dinge. Denn was Christus hat, das ist der gläubigen Seele eigen. Was die Seele hat, wird Christi eigen. So hat Christus alle Güter und Seligkeit, die sind der Seele eigen. So hat die Seele alle Untugend und Sünde auf sich, die werden Christus eigen. Zitat Ende. Er illustriert das mit der Ehe, wie aus Zweien eins wird. Johannes Calvin, der Reformator in Genf, schreibt in seiner Institutio, das ist sein wichtigstes theologisches Werk, dort schreibt er Folgendes am Anfang von Buch 3, Zitat: Und das Erste, worauf zu achten ist, besteht darin, solange wir ohne Christus und von ihm getrennt sind, nützt uns nichts von dem, was er zum Heil des Menschengeschlechts gelitten und getan hat. Damit er uns die Segnungen mitteilen kann, die er vom Vater empfangen hat, muss er unser werden und in uns wohnen. Zitat Ende. Und Martin Lloyd-Jones im letzten Jahrhundert predigte: Alle Segnungen Gottes für den Christen kommen notwendigerweise in und durch den Herrn Jesus Christus. Ratet mal, über welche Bibelstelle er predigte. Epheser 1, Vers 3. Lasst uns diesen Vers nochmal aufschlagen, den wir schon in der Schriftlesung gehört haben. Wir bleiben jetzt etwas länger in Epheser 1, also haltet gern dort euren Finger auch, wenn wir eine andere Stelle aufschlagen sollten. Wir sind in Epheser 1, Vers 3, dort, wo es heißt: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Alle Segnungen haben wir in Christus, aber was ist denn damit gemeint? Könntet ihr ein paar Segnungen aufzählen? Wir brauchen nur weiterlesen. Vers 7. Die Erlösung durch sein Blut. Außerdem, die Vergebung haben wir nur in Christus, in der Einheit mit ihm. Die Adoption bei Gott, von ihm als Kind angenommen zu sein, in Christus. Die Erneuerung des Herzens, das ist, wie wir hier sehen in Versen 13 und 14. Die Versiegelung als sein Eigentum haben wir nur in Christus. Außerdem die Freiheit von zerstörerischer Sünde. Ich fasse jetzt zusammen, was wir im Epheserbrief lesen. Nur in Christus. Der Sieg über dämonische Mächte haben wir nur in Christus. Und jetzt wird es ganz alltäglich. Die Liebe zur eigenen Ehefrau hast du nur in Christus. Und die Unterordnung unter deinen eigenen Ehemann hast du nur in Christus. In einer Weise, die Gott ehrt, kann das nur ein Christ. Der Gehorsam den Eltern gegenüber, der geschieht in Christus. Und das ewige Erbe im Himmel, nur in Christus. All diese Segnungen entspringen der Einheit mit Christus. Jetzt die Frage: Wann begann diese Vereinigung mit Christus? Bei der Wassertaufe? Nein. Ihr Beginn finden wir in der Ewigkeit. Dazu lesen wir einfach den Vers 4 in Epheser 1. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Achtet darauf, wie Paulus hier schreibt: Wie er uns in ihm auserwählt hat. Wenn er von uns schreibt, meint er sich selbst und andere Gläubige. Und genauso verwende ich das jetzt auch, wenn ich weiterrede. Ich sage auch wir und meine damit jeden, der an den Herrn Jesus Christus glaubt und in diesem Glauben lebt. Das ist nicht einfach automatisch allgemeingültig für jeden Menschen. Denn zwischen in Christus und nicht in Christus besteht ein Unterschied wie zwischen Himmel und Hölle. Darum geht es. Das ist nicht etwas Unbedeutendes. in Christus oder nicht in Christus. Das ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Achtet darauf, was Gott getan hat. Er hat uns in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das heißt, vor 1. Mose 1, Vers 1, bevor Gott schuf, auserwählt. Damals existierten wir noch gar nicht. Da gab es uns nicht. Aber wie geht es dann, dass wir in Christus waren? Das ist nur bei Gott möglich, denn er in seinem Sinn, da ist alles. Er ist der Allwissende. Und so ist es allein Gottes Entschluss, allein Gottes Wahl, uns mit Christus zu vereinen. Sich das so bewusst zu machen. Also das, da hat gar keiner Mitspracherecht. Wenn es vor Grundlegung der Welt geschieht, dann liegt es ja wirklich allein bei Gott. Dafür können wir ihn nur anbeten. Aber welche Motivation hatte Gott dann? War er der würfelnde Gott, dem langweilig war? Das sei ferne. Haltet euren Finger bei Epheser 1 und wir gehen zu Römer 8, Vers 29 für einen kurzen Moment. Römer 8, Vers 29. Dort steht, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Hier spricht Paulus von Gott. Denn die er, die Gott zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt. Hier erklärt uns Paulus, was die Erwählung bedeutet. Sie besteht gewissermaßen aus dem zuvor Ersehen und dann zuvor Bestimmen. Es ist nicht einfach nur ein Bestimmen, nicht einfach nur eine Entscheidung, du und du nicht, sondern es ist ein zuvor Ersehen. Zuvor Ersehen wird auch übersetzt mit zuvor erkannt. Und dieses Erkennen ist wieder das Erkennen aus Liebe. Es ist das intime Kennen. Und natürlich ein bewusstes Kennen. Also, wen immer Gott zum Heil vorherbestimmt, den hat er zuvor innig geliebt. Das ist, was Paulus hier sagt, was die Motivation ist, Gottes zu erwählen. Gehen wir zurück zu Epheser 1 in Versen 5 und 6, sehen wir auch genau diese Liebe, die dazu führt, dass Gott erwählt. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Da spricht Paulus wieder vom Vorherbestimmen, und zwar nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Gnade bedeutet, ja, Gott greift ein, völlig unverdient und ohne Hinzutun von Menschen. Wir sehen also, die Gnade ist, steht am Anfang für seine Wahl. Da konnte noch niemand etwas beisteuern. Und so war die Vereinigung mit Christus schon da in der Ewigkeit. Vor etwa einem Jahr hat Dieter uns das aus Philipper Kapitel 3 gepredigt, diese Einheit mit Christus. Und ich habe nochmal in die Notizen geschaut und habe gesehen, ja, Dieter hat uns auch genau diese drei Schritte gezeigt. die, du hast es genannt, die Erwählung in der Ewigkeit. Und dann kommen wir jetzt zur Verwirklichung in der Geschichte. Die Vereinigung mit Christus wird verwirklicht in der Geschichte. Und das lesen wir in Epheser 1, Vers 7 bis 8. Dort steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das spricht natürlich wovon? Wo ist Erlösung durch sein Blut? Natürlich spricht das vom Kreuz, also von diesem historischen, einmaligen Ereignis, als der Sohn Gottes am Kreuz hing. Er, der wahre Gott, wurde Mensch mit Fleisch und Blut, so wie du und ich, um stellvertretend einen blutigen Tod am Kreuz zu sterben. Deswegen das Blut. Aber wie viele Personen hingen am Kreuz von Golgatha, an diesem einen Kreuz, wo der Unschuldige hing? Da hing nur eine Person. Aber wie können wir jetzt sagen, in ihm haben wir Erlösung, also wir waren mit ihm vereint, wenn doch da nur Jesus, der Nazarener, der König der Juden hing? Wie geht das? Auch vor 2000 Jahren gab es uns noch nicht. Und doch betrachtete Gott uns als vereint mit Christus am Kreuz, sodass er an unserer Stelle das Lösegeld bezahlen und uns von Sünde und Schuld freikaufen konnte. Halleluja. Die Vereinigung mit Christus begann in der Ewigkeit, wird verwirklicht in der Geschichte. Und der finale Schritt ist ihre Anwendung auf dein Leben. Dieter hat es damals genannt, die Zueignung. Das ist sehr ähnlich. Also da, wo diese Vereinigung mit Christus jetzt in einem Leben auch diese Wirklichkeit wird, angeeignet wird, angewendet wird. Lesen wir dazu Epheser 2, die Verse 4 bis 7. Dort beschreibt Paulus diese Anwendung, diese Zueignung. Epheser 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Seht ihr, mit auferweckt in Christus Jesus, sagt Paulus in Vers 6. Wir sehen wieder, es war seine große Liebe, die das zustande bringt, motiviert hat. Und dann, wie passiert die Errettung im Leben eines Menschen? Er wird tatsächlich lebendig gemacht. Er wird mit auferweckt. Und diese Auferweckung, die geschieht in Christus, also in der Einheit mit ihm. Jetzt frage ich euch eine Frage. Wann wurde Christus auferweckt? Wann war das? Ja, vor 2000 Jahren, am Sonntag nach Passa. Das ist schon passiert, aber nicht verpasst. Wunderbar, oder? Auch wenn es schon vor 2000 Jahren passiert ist, keiner von uns muss es verpassen, weil diese Auferstehung vor 2000 Jahren, die geschieht im Leben eines jeden Gläubigen. Nämlich wenn Gott diese Vereinigung mit Christus auf die Person anwendet. Und dann wird ein geistlich Toter lebendig. Vorher nicht ansprechbar, keine Reaktion, keine Nachfolge Jesu. Oder jemand ist nur Jesus nachgefolgt aus Eigennutz, was es eben für einen selbst für Vorteile bringt. Da war keine Umkehr von Sünde, zumindest nicht um Gottes Willen. Ja, man kann bestimmte schlechte Gewohnheiten auch als Nichtchrist sein lassen, vielleicht um vor anderen oder sich selbst besser dazustehen, aber dann tue ich es nicht um Gottes Willen. Und da war auch keine Liebe für Gott. Höchstens eine Liebe zu einem falschen Gott, zu einem falschen Bild von Gott. Ich liebe einen Gott, könnte jemand sagen, der eben zwar Liebe ist, aber der eben bei dem Bösen in dieser Welt nichts tun kann. Ich will nicht an einen Gott glauben, der auch das alles, was Böses passiert, mit einem Mal ändern könnte. Das will ich nicht. Ja, dann liebst du einen Gott, aber einen falschen Gott. Dann liebst du nicht den Gott der Bibel. Und so war da keine Nachfolge, keine Umkehr, keine Liebe für Gott bei einem Menschen. Und da, ganz plötzlich, man weiß nicht, woher es kommt, plötzlich ist da Liebe für Gott. Jemand, der sagt, ich liebe Gott so, wie er in der Bibel steht. Jemand, der Freude hat an Anbetung. Für den das wirklich die schönste Sache ist im Leben. Gott anbeten. Nach Gottes Wort zu verlangen. Wir haben das auch immer wieder in Zeugnissen gehört. Ja, früher habe ich meine Bibel gelesen, vielleicht weil die Eltern das erwartet haben, oder aber eigentlich wollte ich das nicht, hatte kein Verlangen, und dann auf einmal, ich wollte die Bibel lesen, ich wollte einfach immer weiter lesen, das war für mich und ist immer noch eine Freude. Und auf einmal ist da Nachfolge ohne Verluste, ohne zu schauen, was es an Schwierigkeiten bringen kann. All das nur, weil Gott die Einheit mit Christus auf den Erwählten angewandt hat. Zum ersten Mal wird die Vereinigung mit Christus subjektiv erfahrbar. Vorher war das alles eine Realität, die keiner erfahren hat. Wie gesagt, vor Grundlegung der Welt, keiner war da. Vor 2000 Jahren, keiner war zugegen von uns. Aber jetzt wird diese Einheit erfahrbar. Wie? Durch den Glauben, durch die Buße und die fortlaufende Heiligung. Ja, in der letzten Woche zum Beispiel, als du einen schlechten Gedanken hattest oder ja, nicht getan hast, was Gott gefällt, und du in dem Moment es bereut hast und dir eingefallen ist, was tue ich eigentlich da? Was denke ich da? Wie ehrt das Christus? Und du bist umgekehrt zu dem Herrn, du hast es ihm bekannt. Da hast du erfahren, dass du mit Christus eins bist. Ist das nicht schön? Da hast du das erlebt, dass du mit Christus eins bist, vereint. Du konntest nicht einfach dich an der Sünde erfreuen. Du wolltest Gott gefallen. Und dieselbe Wahrheit lehrt Paulus im Römerbrief in Kapitel 6. Diese Anwendung der Einheit mit Christus auf dein Leben. Er redet hier von echten Gläubigen und stellt die Frage nach dem Begehen von Sünde. Sollen wir als Gläubige extra weiter sündigen? Einfach weiter in Sünde leben? Paulus in Römer 6 beantwortet die Frage mit: Niemals. Und dann begründet er das in Römer 6, Abvers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Hier spricht Paulus von einer Taufe. Welche Taufe meint er? Achtet mal auf den Effekt in Vers 4. So auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ist das das Ergebnis einer Wassertaufe? Also, wenn man jetzt einen Menschen tauft, wird dann auf einmal das Leben komplett neu? Nein, schön wär's. Ich meine, dann würden wir doch alle Menschen nur möglichst zu dieser Taufe überreden und dann werden alle Menschen auf einmal erneuert und aus Bösen werden gute Menschen. Das wäre schön, aber so geht das nicht. Das neue Leben entspringt allein aus Gottes Handlung, wenn er die Einheit mit Christus auf uns anwendet und so unser Leben beansprucht. Welche Taufe meint Paulus dann hier in Römer 6, wenn es nicht die Wassertaufe ist? Er sagt, in Christus Jesus hineingetauft. Damit macht er es deutlich. Er meint, dass ein Mensch in Christus eingetaucht wurde, mit ihm vereint wurde, eins gemacht wurde. In Gottes Plan war ich schon eins mit Christus. In der Ewigkeit, am Kreuz, bin ich mit Christus vereint gewesen, darum mit ihm gestorben, begraben und auferstanden. Das war alles schon geschehen, bevor ich geboren wurde. Dann stelle ich mir die Frage, warum habe ich dann so gelebt, als hätte ich Gott nicht gekannt vor meiner Bekehrung? Die Antwort ist, weil ich Gott nicht gekannt habe. Aber dann hat Gott diese Einheit mit Christus endlich auf mich angewandt und sofort war ich lebendig, ein neuer Mensch. Einer, der mit Christus am Kreuz hing und mit ihm auferstanden ist. Und einer, der augenblicklich mit der Gemeinde, mit dem Leib Jesu Christi verbunden ist. Und lest mit mir mal dazu Römer 12, die Verse 4 bis 5. Römer 12, Verse 4 bis 5. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Seht ihr es wieder? Ein Leib in Christus. Also, wenn man mit Christus vereint ist, dann ist man auch sofort vereint mit seiner Gemeinde. Und deswegen drückt auch formelle Gemeindemitgliedschaft diese Realität nur logisch aus. Und deswegen praktizieren wir die Taufe auch innerhalb der Gemeinde, als mit der Gemeinde verbunden. Wir haben gesehen, wir sind vereinigt mit Christus in seinem Tod, in seinem Begräbnis, in seiner Auferstehung und auch mit seiner Gemeinde. Die Taufe drückt also nicht nur meine Beziehung zu Christus aus, sondern gleichzeitig auch zu einer ganzen Schar an Menschen. Jetzt wäre es schön, diese herrliche geistliche Realität, mit Christus vereinigt zu sein, einfach mal schön und sichtbar auszudrücken. Voilà, die Taufe. Dafür hat der Herr das gegeben, um das einfach mal auszudrücken. Und wie gut ist, was der Herr uns befohlen hat. So wie ich ins Wasser tauche, so bin ich vorher schon durch den Glauben an Christus mit ihm vereint, der Sünde gestorben, mein altes Ich begraben, das neue Leben erweckt, der Gemeinde als Glied geschenkt und bald sichtbar eins mit Christus in der Herrlichkeit. Das symbolisiert die Taufe. Und wann? Wann immer ein Mensch sich auf den Namen des dreieinen Gottes taufen lässt. Und zwar ein gläubiger Mensch, der Reinigung von Sünden schon empfangen hat, der sich schon vom alten Ich bekehrt hat, der mit Christus vereint ist. Nicht nur hoffentlich ist er mit Christus vereint, sondern nachweislich, nämlich durch den offenkundigen Glauben. Jemand, der Jesus Christus als Herrn bekennt und seine Befehle befolgen will. Natürlich auch den Befehl der Taufe. Charles Spurgeon erzählt die Geschichte von einem Christen, der seine Taufe schon 40 Jahre herausgezögert hatte. Was er mit dem Bibelvers begründete: Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Jesaja 28, Vers 16. Daraufhin zitierte ihm Spurgeon eine andere Bibelstelle. Ich eile und säume nicht, deine Gebote zu halten. Psalm 119, Vers 60. Warum? Nun, Spurgeon schätzte das Symbol als Trennungsmarke zwischen der Welt und der Gemeinde Jesu Christi. Als Zeugnis dafür, dass ich für die Welt begraben bin und zum neuen Leben auferstanden bin, dass ich jetzt all das nur in Christus habe. Darum, liebe Gemeinde, lasst uns dieses schöne Symbol in Ehren halten. Nicht nur bestaunen, sondern richtig anwenden zur Ehre unseres Retters. Amen. So lasst uns dem Herrn auch danken für seine guten Gebote. Seine Gebote sind immer nur gut. Und wie er das vorbereitet hat in der Schrift, dieses Symbol der Taufe und vor allem für das, was es ausdrückt, mit Jesus verbunden zu sein. Und damit bereiten wir uns auch schon vor auf das Lied, was wir gleich singen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Wir sind mit ihm verbunden und diese Verbindung ist nicht wackelig. Er wird uns nicht aufgeben und wir wollen auch nicht von ihm weg. Lass uns das im Gebet ausdrücken. Herr Jesus, du König über Himmel und Erde, dir hast alle Macht gegeben. Und doch hast du auch deinen Jüngern befohlen, in die Welt zu gehen. Du hast einfache, schwache und fehlbare Menschen beauftragt, zu Jüngern zu machen und zu taufen und zu lehren. Danke, dass in all dem deine Kraft das bewirkt, was keiner kann, nämlich einen wahren Sinneswandel und einen Glauben, den Glauben und die Buße hin zu dir. Danke, dass wir sehen durften, dass die Einheit mit dir ganz und gar dein Werk ist. Dreieiner Gott, und dass du in allen Schritten souverän bist. Danke, dass du uns aber als Menschen geschaffen hast, die auch selbst einen Geist haben, damit auch Verstand, Wille, Gefühl, dass du wolltest, dass wir aus Liebe und Freude und als Entscheidung dir angehören wollen. Und das wollen wir auch ausdrücken, Herr Jesus. Wir können es nirgendwo anders besser haben als bei dir. Wir wollen bei dir bleiben und wir können nur auf dich hoffen, dass du uns festhältst. Danke für dein Wort und bitte gebrauche es doch in unserem Leben auf die Weise, wie du nur es tun kannst. in den Herzen. Amen.